Ja, wie geht es einem wohl, wenn man Sonntag für Sonntag in einem Gottesdienst sitzt und dort wird ein Text gelesen und der hört sich dann so an wie das, was Niloufar gesprochen hat. Drehen wir mal um, wenn wir alle im Iran in den Gottesdienst gingen, als Deutsche oder was auch immer, und wir hörten dort eine Lesung in dieser Sprache. Und selbst wenn wir uns bemühen, diese Sprache zu lernen und da dem auf die Spur zu kommen, dann bleibt es doch nicht unsere Muttersprache. Das, in dem wir unmittelbar hören und fühlen. Und wie vielen Menschen in unseren Ländern geht es so, dass sie die Nachricht von Jesus Christus sozusagen schon sprachlich aus zweiter Hand oft empfangen? Und wie schwer ist das, das sozusagen ins eigensprachliche Denken zu holen? Und auch wenn, wie wir wissen, Petra ja ganz fließend Hochdeutsch spricht, was für eine Farbigkeit kommt da heraus, wenn man diesen Text sozusagen zurücküberträgt in die Sprache, die die erste ist, die man gehört hat? Darf ich mal kurz einen Test machen? Wer von euch hat Geschwister? Meldet euch mal. Wer hat ein Geschwisterteil? Aha. Wer hat zwei? Drei? Vier? Welche, die behalten stur den Arm hoch? Vier? Auch fünf? Oh, Thea. Aber sechs? Okay, meine Zeit nochmal. Das ist ja toll. Und ich rede nämlich heute über Geschwister. Das Thema heißt, wie ist das? Wir haben ja das ganze Zeit das Thema Familie. Und da ging es darum, ob Familie gelingt oder wie das gelingen kann und so weiter. Jetzt geht es um die Familie, die wir hier sind. Wie ist das mit der Liebe zu den Glaubensgeschwistern? Es gibt in der Bibel ja zwei Bezeichnungen. Jesus sagt auch, ihr seid meine Freunde. Aber untereinander sind die Freunde Jesu Geschwister. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Ich glaube, alle, die ein, zwei oder noch ganz viele Geschwister haben, werden mir zustimmen. Geschwister ist etwas, was man auf der ganzen Welt sonst nicht hat. Eine spannungsvolle Beziehung zwischen Verpflichtung, Bindung, Hoffnung, Erwartung und Bereicherung. Und das ist genau das, was beschrieben wird, wenn wir über die Beziehungen zwischen den Geschwistern in Gemeinden sprechen. Und warum eigentlich nur Liebe der Kitt sein kann, warum das in Gemeinden funktionieren kann. Lasst uns mal diesen Bogen erstmal ganz groß schlagen. Liebe zu Glaubensgeschwistern heißt erstmal auch, ökumenisch zu denken. Unsere Glaubensgeschwister sind nicht hier an der Tür zu Ende, sondern da gegenüber und noch eins weiter. Und wenn ich den Bogen weiterschlage Richtung Ganakesee oder Lemwerder oder sonst wo, das sind unsere Geschwister. Das hat Gott uns aufgegeben. Er hat gesagt, das sind die, die ich berufen habe, genau wie euch. Und ihr sollt nicht schlecht von anderen Kirchen denken und reden. Ihr sollt für sie beten, aktiv, proaktiv sein, Gemeinsames suchen. Und ihr sollt euch nicht über Abgrenzung definieren. Wir sind nicht gut, weil die anderen so schlecht sind. Sondern in einem Konzert von vielen hat Gott uns berufen und wir sollen an dem Platz und mit unserem Zuschnitt das Beste daraus machen für ihn. Das gilt auch für die so stark und natürlich in gewissen Punkten zu Recht angefeindete katholische Kirche. Das gilt sogar für Sekten, wo man sagen muss, da ist vieles, was wir ganz anders sehen und was wir für problematisch halten. Aber im Glauben auf Jesus Christus gibt es selbst da Verbindungen. Dann, ein bisschen enger den Kreis geschlossen, ist es die Frage der Liebe zu den Geschwistern in der eigenen Kirche. Nicht nur dieser Kirche, sondern der Kirche, die wir hier zum Beispiel in Norddeutschland oder in Deutschland oder sogar in Europa bilden. Und ihr wisst, dass diese Kirche zurzeit immer noch teilweise, in Deutschland jetzt nicht mehr so, aber europäisch gesehen, in einer Zerreißprobe ist. Es gilt daran, zwei Sachen. Das eine ist, zum eigenen Laden zu halten und nicht immer einfach zu sagen, mir doch egal, was andere sagen oder denken. Natürlich ist es so. Verschiedene Gemeinden entwickeln sich verschieden. Und je größer die Entfernungen werden und je höher die Beanspruchungen der Zeit sind, desto mehr kann das geraten, dass das verschiedener wird. Und nicht überall gibt es gute Entwicklung. Das müssen wir ganz bestimmt sagen. Aber daran wird sich ja wenig ändern, wenn ich mich nur an anderen Kirchen orientiere. Wenn ich mir über Internet und Ähnliches immer das an Rosinen gerne hole, was ich möchte, und meine eigene Kirche mit einem Schulterzucken abtue. Viele sagen mir das, was ist da noch zu erwarten? Das ist doch sowieso alles, geht doch alles zu Ende. Und guck doch mal, kein Wunder, wie die sind und was die machen. Leute, man spuckt doch nicht auf die eigene Oma und die eigene Erbtante. Das ist etwas, was gewachsen ist, von dem wir profitieren. Und die Verdienste, die vor uns hatten, das ist der Boden, auf dem wir stehen. Und natürlich braucht das unser Versprechen, unsere Verpflichtung und unseren Dank. Und Gott segnet das, wenn wir das tun. Und nun kommen wir in den Inner Circle, zur eigenen Gemeinde, zu den eigenen Geschwistern. Und da gibt es vier Dinge, die alle mit Halten zu tun haben. Als erstes ist es wichtig, zusammenzuhalten. Es fällt uns nicht so leicht, wie wir dachten. Natürlich würde da jeder sagen, ja klar, halte ich dazu. Bei Corona hat sich gemerkt, so einstimmig ist das nicht immer. Wir hatten schon ziemlich verschiedene Auffassungen, wie wir mit allein diesem Problem zurechtkommen sollten. Zusammenzuhalten heißt, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Was wollen wir denn gemeinsam? Wollen wir etwas für Jesus erreichen? Wollen wir glaubhaft machen, dass die Botschaft von Jesus, von der Liebe zu allen Menschen hier in Burgholzberg sich ereignen kann? Wollen wir, dass unser Geld, unsere Kraft in Projekte einfließt, die Gottes Willen entsprechen? Wollen wir, dass dies ein Ort wird, wo Menschen durchatmen können und glücklich sind, dass sie eine geheilte und wunderbare und in sich stimmige Beziehung zu Jesus Christus haben? Wenn ihr auch nur einigermaßen mit diesen Zielen übereinstimmen könnt, dann haben wir doch ein Gemeinsames, was uns verbindet. Zusammenhalten heißt auch, gemeinsam die Schuld schultern und auf sich nehmen. Nicht immer zu suchen, die haben das falsch gemacht und die haben das falsch gemacht und darum läuft es jetzt nicht. Das kann sein. Aber ich bin doch verwoben mit den anderen. Ich kann mich nicht dauernd in die Ecke setzen und sagen, wenn die das nur anders gemacht hat und wenn die anders denken würden, dann aber. Gott will uns doch segnen in dieser Gemeinschaft, die wir sind, die natürlich voller Irrtümer ist, die voller Kraftlosigkeit ist und auch so begrenzt in ihren menschlichen Möglichkeiten. Zusammenhalten im Schmerz, im Verlust. Wir leiden darunter, dass unser Gottesdienstbesuch so zurückgegangen ist. Wir wissen gar nicht so ganz genau, warum das immer noch so ist. Aber das heißt doch nicht, dass ich schon wieder suche, wo kann es dran liegen im Sinne von die oder die kommen nicht oder die und die haben sich falsch entschieden, sondern wir versuchen doch gemeinsam Trost zu finden. Wir versuchen uns doch aufzubauen. Wir versuchen doch zusammenzuhalten. Das Zweite ist, miteinander aushalten. Zusammenhalten und aushalten ist noch nicht das Gleiche. Ich muss akzeptieren, dass gerade in einer Gemeinde wie der unseren, die viele Traditionen verbindet, die aus vielen verschiedenen auch Kirchen und Gemeinden Menschen zusammenbringt, dass da unterschiedliche Meinungen vorherrschen und dass unterschiedliche Glaubenserfahrungen betont werden. Das heißt noch nicht, dass sie nur gelten, sondern sie werden betont. Weil einer aus seiner Erfahrung etwas ganz anderes sagen muss, als die oder derjenige, der eine ganz andere Erfahrung gemacht hat. Und natürlich denken wir in manchen Beziehungen verschieden. Und wir sind unterschiedlich vorgeprägt. Macht euch klar, was das heißt. Und das sind nur zwei unserer Schwestern, die aus unterschiedlichen Sprachräumen kommen. Und da sind die Dialekte noch nicht mal eingefasst. Und wir kommen teilweise aus zwei Formen von Deutschland. Das liegt ja gerade mal 40 Jahre, 45 Jahre zurück. Das prägt zumindest Menschen, die, sagen wir mal, um die 40 sind, immer noch. Und alle, die älter sind. Das ist doch eine Gnade eigentlich. Verschiedenheit stärkt doch eine Familie. Eine Familie, eine Sippe weiß das zu schätzen, dass nicht alle gleich sind, sondern dass unterschiedliche Talente, unterschiedliche Formen, etwas anzugehen, einen Clan sozusagen nach vorne bringen, weil man in verschiedenen Krisenzeiten verschiedene Fähigkeiten abrufen kann. Verschiedenheit stärkt eine Familie. Und auch wenn das manchmal nicht so ist, ein Bruder und eine Schwester gibt man nicht auf. Schon aus schlechtem Gewissen gegenüber Papa und Mama. Das nächste, dem anderen etwas zugute halten. Es gibt Menschen, mit denen kommen wir nicht überein. Es gibt Menschen, da haben wir einfach keinen warmen Draht dazu. Das ist einfach so. Da kann ich mir zehnmal sagen, der ist halt verschieden, der hat eine andere Prägung und so weiter. Ich werde mit dem nicht warm. Aber ich kann ihm doch zugute halten und mir zum Maßstab machen, wenn dieser oder jener so und so lebt oder das sagt oder sich für diese oder jene Sache einsetzt, dass ich erstmal sage, ich will ihm erstmal unterstellen, dass er das auch gut meint. Und dass er das nicht macht aus bösem Willen, sondern weil er was Gutes erreichen will. Der Bruder und die Schwester sind, auch wenn sie schwierig sind, von Gott in diese Gemeinde gestellt. Als letztes, und das gilt wirklich nur manchmal, darum kommt es auch ganz zum Schluss, manchmal darf man und muss man auch jemanden dazu anhalten, das zu tun oder das zu lassen. Manchmal muss man seine Geschwister zum Beispiel, so wie Harold das gemacht hat, ermahnen und daran erinnern, und das ist kein so wunderbar prickelnder Job, zu sagen, Leute, denkt an die Kollekten, denkt an die Sonderopfer, denkt daran, dass wir dieses oder jenes finanzieren müssen. Er muss uns dazu anhalten. Manchmal ist das auch gravierender. Manchmal muss man dem einen oder anderen sagen, ich finde das schwierig, was du machst. Ich finde, dein Verhalten ist schädigend. Was ist das nur? Warum machst du das? Kannst du das nicht ändern? Kannst du das nicht stoppen? Denkt immer daran, Geschwister halten zusammen und wissen, sie sind füreinander verantwortlich. Alle, die mehrere Geschwister haben, wissen, wie das ist. Immer hauen die Eltern sozusagen zu und sagen, nicht, die schlagen nicht, aber sie sagen, was habt ihr schon wieder gemacht? Die sprechen immer im Plural, obwohl es doch vielleicht nur einer war. Und man behandelt sie sozusagen, die Kinder, wie so eine Bande und sagt, was macht ihr da schon wieder? Und man will das nicht. Und darum staucht man den kleinen Bruder und die große Schwester zusammen und sagt, lass das. Papa, Mama, die werden bestimmt das und das sagen. Das ist natürlich nur ein Bild. Wir können Gott nicht infantilisieren. Aber vielleicht macht uns das deutlich, dass wir füreinander verantwortlich sind. Dass wir Gott Vater nicht bekümmern wollen, wie seine Gemeinde, seine Kirche kaputt geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, zusammenhalten, miteinander aushalten, jemanden anhalten. Wie kann das denn funktionieren? Das funktioniert nur deshalb, weil wir durch einen entscheidenden Faktor zusammengestellt wurden. Und zwar durch die Erlösung. Wenn das uns nicht verbindet, dann haut das letztendlich nicht hin. Ihr wisst, wie zum Beispiel Vereine und Gruppen immer wieder trotz hoher gemeinsamer Ziele auseinanderfliegen. Wie Dinge gegründet werden und wieder vergehen. Das ist ja auch wenn es manchmal sehr verletzend ist, nicht so schrecklich tragisch. Aber dass Gemeinde besteht über jetzt ein Jahrtausend, zwei Jahrtausende, hat was damit zu tun, dass wir die sogenannten Herausgerufenen sind. Ich erinnere euch noch einmal an diesen verwirrenden Text, den ihr jetzt gehört habt und gelesen habt. Da wird nämlich darauf beschrieben, und das ist der Bezug zum Himmelfahrtstext, dass Jesus Christus wie ein großer römischer Triumphator durch die Stadt zieht, seine Gefangenen hinter sich und Geschenke verteilt. So war das bei den Römern. Da haben die Römer drauf gegiert. Wenn wieder ein erfolgreicher Kriegszug war, dann hat man die Sieger geehrt mit einem solchen Triumphzug. Aber das war so ein bisschen wie bei einem Karnevalsprinzen. Das war für den Triumphator auch eine ziemlich teure Angelegenheit, denn der musste seine Großzügigkeit zeigen. Der musste verteilen, was er an Gütern, sozusagen an Raubzügen bei diesem Kriegszug gewonnen hatte. Und dieses Bild benutzt Paulus und sagt, Jesus Christus hat den Krieg gegen das Verlorensein, gegen den Tod, gegen die ewige Verdammnis, gegen das schreckliche Leben ohne Gott. Diesen Krieg hat Jesus Christus gewonnen, indem er sich geopfert hat und indem er auferstanden ist und in die Himmel aufgefahren ist. Und mit diesem Sieg, mit diesem Triumph nimmt er uns alle mit. Wir sind sozusagen Gefangene der Erlösung. Wir sind geraubt oder erworben und erstritten und erkämpft worden gegen das, was uns zerstört, das, was uns kaputt macht, was uns klein macht. Das, was uns das Leben verdirbt, was uns als Schuld alles kaputt macht. Und diesen Krieg, diesen Kampf hat Jesus Christus gewonnen durch eine unbändige, wirklich unbegreifliche Liebe. Der hat ausgehalten, der hat nicht losgelassen, der hat sich erniedrigt und ist erhoben worden und er hat es geschafft. Und wir sind diejenigen, die sagen, ich lasse mich gefangen nehmen von diesem Erlösungswerk, von diesem wunderbaren, fantastischen, was da passiert ist. Wir sind, das ist der Gemeinde, der Name für Kirche, wir sind Ekklesia, wir sind die Herausgerufenen, die Jesus Christus aus der Menge von Menschen herausgerufen hat. Und wir leben in dieser Familie mit den Geschenken, die Gott gibt, Gnade, Barmherzigkeit, Erkenntnis, Befreiung, Erlösung, Weisheit, Berufung, Begabung, seinen Geist. Jesus verteilt auf seinem Siegeszug Geschenke. Und darum sind wir als Geschwister in diese Nachfolge von Jesus Christus gestellt. Und weil wir aus Liebe zu Jesus Christus zu ihm gehen und der andere es genauso empfindet und der andere es genauso erlebt hat und weil unsere Identität nichts anderes ist als ein Glück, dass ich zu denen gehöre, die Jesus gerettet hat. Darum kann ich mich nicht erheben, darum kann ich nicht den anderen gemein sein, darum kann ich nicht verantwortungslos leben. Darum kann ich nicht eine andere Kirche negativ reden, darum kann ich nicht wurschtig mit meiner eigenen Kirche umgehen. Und darum bin ich immer noch hier, auch wenn die anderen manchmal schwach sind. Darum bin ich immer noch hier und diene euch gerne, auch wenn es manchmal hart ist. Darum seid ihr immer noch hier. Darum gebt ihr eure Zeit, eure Mühe, eure Liebe, euer Geld, eure innere Kraft, eure Gebete, weil Gott uns so zusammengerufen hat, als diejenigen, die als Geschwister von seinem Sieg profitieren, für die er einen Weg eingeschlagen hat in die Himmel. Amen.